Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kunststoffdialog. Mein Name ist Clemens Doriath und ich darf mit mir im Studio meine charmante Kollegin Melanie Erhardt begrüßen. Hallo Melanie.
Hallo Clemens.
Du hast heute einen hochinteressanten Gast eingeladen, wie ich finde, und wir sprechen über ein Thema, das, glaube ich, viele bewegt. Stell ihn doch mal vor, bitte.
Wir beschäftigen uns heute mit Ozeanplastik. Die Frage, die man sich zuvor natürlich stellen muss, ist, von wie viel Abfällen reden wir hier eigentlich? Die Zahlen dazu schwanken. Ich habe bei der EU nachgesehen und die ging im Jahr 2018 von 150 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle im Meer aus. Jährlich kommen etwa 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen dazu. Das Gute, es gibt ja mittlerweile einige Projekte und Initiativen, die versuchen, die Abfälle herauszufischen. Wie effektiv ist das? Kritiker vergleichen das Vorhaben oft damit, dass man mit einem Fingerhut die Badewanne leer möchte und gleichzeitig den Wasserhahn offen lässt. Unser heutiger Gast versucht, den Wasserhahn zumindest ein Stückchen zuzudrehen. Carsten Hirsch ist Mitgründer und CEO der Plastikfischer. Er und sein Team fischen aber nicht nur Abfälle aus Flüssen in Indien und Indonesien, sondern schaffen vor Ort auch Arbeitsplätze. Aber das erzählt er uns in den kommenden Minuten selbst. Herzlich willkommen, Carsten.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Gut, dann fange ich mal an, damit alle im Bilde sind, worüber wir genau sprechen, Carsten. Es geht um eine Barriere, die ihr in Flüssen aufspannt, um damit das Plastiktreibgut abzufischen, bevor es im Meer landet. Wie genau funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen? Komplett vom Aufbau der Barriere bis letztendlich zum Herausfischen des Plastikmülls.
Also wir haben, wie du schon gesagt hast, eine schwimmende Barriere gebaut, ein modulares System. Das ist ein Zaun, bestehend aus Materialien, die wir überall auf der Welt erwerben können, sodass wir es eben auch überall auf der Welt ohne Importe zusammenbauen können. Muss ich das vorstellen als ein Stahlrahmen mit einem starren Gitter dran, der ungefähr 50 Zentimeter tief ins Wasser ragt. Und PVC-Rohre nutzen wir aktuell als Körper, die an dem Stahlrahmen befestigt sind. Und dann hängen wir so viele, ungefähr ein Meter lange Elemente aneinander, um einen ganzen Fluss damit zuzumachen sozusagen. Zumachen trifft es nicht ganz. Also Schiffsverkehr könnte da in dem Fall nicht mehr durchfahren, wenn wir den über den gesamten Fluss spannen. Aber unten drunter durch können eben noch Fische und andere Lebewesen, wenn sie denn noch in dem Fluss leben, drunter herschwimmen. Und das Plastik wird dadurch nicht rausgefischt, sondern es wird gestoppt. Das heißt, es ist ein passives System, was im Fluss sitzt. Und dann holen unsere Angestellten, fischen dieses Plastik jeden Tag manuell aus den Systemen raus und bringen es zu unseren Sortieranlagen, wo wir uns darum kümmern, dass das Ganze dann weiterverarbeitet wird.
Okay, dann hat man schon ein relativ klares Bild. Und wer genau zugehört hat, ja, also ganz ohne Plastik geht es in dem Fall auch nicht. Stichwort PVC. Aber was genau passiert jetzt an der Barriere, Carsten? Eure Mitarbeiter besteigen ein Floß, schwimmen damit in den Unrat und fangen dann an zu fischen oder stehen die auf einer Brücke? Wie ist das?
Das funktioniert je nach Location unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich teilweise kleine Boote, die wir benutzen, um das Plastik aus den Systemen zu fischen und diese Systeme zu leeren. Teilweise können wir vom Flussufer oder von Brücken das Ganze abfischen. Wir bauen oder entwickeln gerade einfach funktionierende Kransysteme, mit denen wir das mit so Fangkörben quasi rausfischen können. Und so versuchen wir, es möglichst simpel und pragmatisch zu halten und den Müll da rauszuholen. Aber es ist bisher nicht automatisiert. Das heißt, wir haben keine Förderbänder oder keine komplizierten Winden, die wir brauchen, um das da rauszuholen, sondern es sind wirklich Häscher oder Rechen oder Fangkörbe, die wir nehmen, um das Material aus den Systemen zu holen. Und zu dem Thema PVC stimmt natürlich. Und PVC ist natürlich auch nicht ist ein relativ schlechtes oder nicht so umweltfreundliches Material. Wir haben uns damals, als wir in Indonesien waren, haben wir uns einfach im Baumarkt umgeschaut und uns gefragt, was können wir hier nehmen und woraus können wir was bauen, was Plastik stoppt. Und da sind wir auf diese PVC-Rohre gestoßen, die wir überall bisher auch in allen anderen Ländern und Orten gefunden haben. Es ist also ein sehr standardisiertes Material oder Element, was du eben leicht findest und auch kostengünstig ist. Wir arbeiten allerdings gerade an einem LDPE-Floater, der diese PVC-Rohre eben auch ersetzen soll. Wir müssen da eben immer auch relativ pragmatisch rangehen und sagen, okay, wir sind ein kleines, selbstfinanziertes Startup. Wir haben begrenzte Möglichkeiten in dem, was wir verwenden können. Und diese PVC-Rohre haben einen sehr, sehr guten Dienst bisher erwiesen. Und wenn man sich anschaut, wie viel Plastik holen wir raus und wie viel Plastik nehmen wir für unsere Systeme, steht das in einem sehr gesunden Verhältnis. Und ich glaube, darum geht's. Plastik ist nicht per se schlecht, sofern man es eben ja richtig anwendet oder Nachhaltigkeit durch Langlebigkeit sich eben ja
manifestiert. Bevor wir dazu genauer kommen, über die Mengen hast du kurz gesprochen, vielleicht noch als naheliegendste Frage, was war der Auslöser für diese Art des Engagements? Wer steht gegebenenfalls mit dir noch dahinter?
Ja, ich habe in Köln Jura studiert und bin nach meinem Abschluss nach Vietnam geflogen mit zwei weiteren Freunden, guten Freunden von mir, auch aus Köln. Und dort haben wir gesehen, wie das Plastik den Mekong runtergeflossen ist und in den Meeren letztendlich gelandet ist. Und diesen Strom an Plastikmüll und Styropor und allem anderen Kram haben wir rund um die Uhr gesehen. Und das hat uns schockiert, weil wir das in der Form einfach noch nie in unserem Leben gesehen haben. Und zu Hause haben wir dann weiter darüber gesprochen und festgestellt, wir konnten keine Firma finden, die ja Plastik bereits in Flüssen stoppt, damit es nicht in die Meere gelangt. Und das war für uns das Naheliegendste, es dort zu tun, statt es ja aus den riesigen Weltmeeren irgendwie wieder rauszufiltern. Und dann haben wir kurzerhand 4 Monate nach unserem Urlaub die Firma gegründet und sind 2 Monate später dann nach Indonesien gezogen, um dort einfach mal auszuprobieren und zu gucken, was können wir überhaupt tun. Und so ist es ursprünglich entstanden.
Firmengründung heißt ja, da steht mit Sicherheit auch ein Geschäftsmodell dahinter. Ne? Wenn man die Videos von euch sieht, auf YouTube zum Beispiel, diesen Unrat, den ihr da rausfischt, da ist ja an Recycling so gut wie gar nicht zu denken. Also was steht dahinter? Wie wird das Projekt finanziert? Wie verdient ihr und wie könnt ihr eure Mitarbeiter bezahlen?
Ja, wir haben es tatsächlich, wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt und haben tatsächlich erst gegründet, dann eine Technologie entwickelt und dann ein Geschäftsmodell uns dazu ausgedacht. Eigentlich so, wie man es wahrscheinlich nicht machen sollte. Und tatsächlich sind wir mit der Annahme nach Indonesien gezogen, dass wir genug recycelbares Material in den Flüssen finden werden, um die Arbeit über den Verkauf dieses recycelfähigen Materials zu finanzieren. Vor Ort haben wir festgestellt, gut, in Indonesien oder zumindest in den Orten, wo wir gelebt haben, wird das ganze recycelbare Material bereits von Wastepickern oder also diesem informellen Müllsektor schon aufgesammelt und verkauft. Das heißt, in unserem System befand sich nur nicht recycelbares Material. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen sowas wie Carbon Credits, also CO2-Fußabdruck-Zertifikate, aber mit Plastik. Und haben uns dann Mitte 2019 schon dazu entschieden zu sagen, wir machen Plastic Credits. Wir sind aktuell, wenn man in diesem Thema ein bisschen drin ist, quasi in aller Munde, zumindest werden sie mehr und mehr populär. Wir nehmen davon tatsächlich schon wieder Abstand, weil der Markt uns gerade ein kleines bisschen zu wild ist. Aber die Funktionsweise, wie wir finanziert sind, ist nach wie vor gleich. Wir messen jeden Tag, wie viel Plastik wir aus unseren über 30 Systemen in verschiedenen Ländern und Städten rausfischen und zu unseren Sortieranlagen bringen, wo wir es sortieren, wo wir es trocknen und wo wir dann einen gewissen Anteil eben immer noch an Recycler verkaufen können. Aber der Großanteil geht eben zur Weiterverarbeitung, zum Co-Processing. Darauf können wir nachher nochmal eingehen. Jedenfalls dieser gesamte Prozess von Plastik rausholen bis zur Endstation, den können Unternehmen und Privatpersonen eben pro Kilo oder pro Tonne Plastik finanzieren. Und im Gegenzug erhalten sie ein Zertifikat, das garantiert, dass diese Menge nicht doppelt verbucht wurde. Und die Firma kann dann eben sagen, wir haben ermöglicht, dass Plastikfischer 50 Tonnen Plastik in Indien herausfischen konnte. Im Gegenzug erhalten sie Material von der Arbeit vor Ort, was sie eben in Newsletter, Website, Social Media und so weiter verbreiten können, mit ihren Mitarbeitenden auch teilen können, die sich darüber auch in der Regel freuen, dass das Unternehmen etwas zur Lösung des Problems beiträgt, schreiben es in Nachhaltigkeitsbericht und so weiter. Und für Privatpersonen gibt es das Zertifikat, das kann man zu Geburtstagen oder zu Weihnachten verschenken. Das kann man sich selber ins Büro hängen. Genau, und so kann man eben messbaren und quantifizierbaren Impact über uns finanzieren.
Kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu den Unternehmen erzählen? Also wo kommen die her? Sind vielleicht Unternehmen aus der Kunststoffindustrie dabei? Was ist denn ihre Motivation? Und vielleicht auch ein bisschen die etwas flapsig formulierte Frage, ob man sich nicht damit eigentlich eher ein grünes Gewissen kauft, als wirklich was zu machen.
Ja, ich fange direkt mit der letzten Frage an, weil das ist natürlich ein super wichtiges Thema, Greenwashing. Und wie gehen wir damit um? Erstmal, Plastikfischer versucht dem Ganzen vorzubeugen, indem wir unsere Sponsoren dazu zwingen, faktenbasiert zu kommunizieren. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen uns 1.000 Euro gibt, dann können die nicht sagen, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, zertifiziert durch Plastikfischer, weil wir die Welt retten mit oder die Meere retten, sondern wir zwingen sie dazu zu sagen, wir haben 1.000 Euro gegeben, damit Plastikfischer 1.000 Kilo Plastik aus den Meeren fischen kann. Das sind diese Optionen, die wir haben. Das heißt, es darf nur faktenbasiert kommuniziert werden. Und wenn dann eine Firma sagt, gut, wir haben jetzt 30 Tonnen rausgefischt, dann obliegt es letztendlich dem objektiven Dritten, wie man in Jura so schön sagt, zu sagen, das ist jetzt genug oder nicht genug, aber es entspricht ja nun mal der Wahrheit. Dank Nabla ist zum Beispiel ein kontroverser oder vielleicht kontroverser Kunde von uns, die verkaufen Fischfeinkost in Plastik. Dank Nabla können wir jedes Jahr 30 Tonnen Plastik aus den Flüssen fischen. Und das steht auch so auf der Website und das steht auch so auf den Produkten. Und ich denke, dieser Beitrag, der ist nicht von der Hand zu weisen, aber es obliegt jetzt der Allgemeinheit zu sagen, das ist schlecht, das ist nicht gut genug. Aber ich denke, die Kommunikation, Nabla ermöglicht Plastikfischer 30 Tonnen Plastik aus Flüssen zu fischen, die ist absolut zutreffend. Und so verhindern wir unseres Erachtens, dass dieser Greenwashing-Vorwurf uns oder unseren Kunden oder Sponsoren gemacht werden kann. Genau, das erstmal als Antwort zum Thema Greenwashing. Und dann, wer sind unsere Kunden? Die sind tatsächlich sehr vielschichtig. Das haben wir auch noch nicht so ganz verstanden, aus welchen Branchen jetzt genau die Kunden oder die Sponsoren kommen. Und die Motivation ist sicherlich immer ein kleines bisschen unterschiedlich. Manche machen das wirklich, wahrscheinlich, weil sie wirklich was Gutes tun wollen. Die anderen mehr aus dem Gesichtspunkt Marketing. Die anderen vielleicht aus dem Gesichtspunkt Greenwashing. Das kann man so genau nicht rausfinden. Wir haben definitiv Kunden aus der Plastikindustrie, beispielsweise die Kölner Firma Igus oder die Kölner Firma Covestro, die uns unterstützen. Igus hat jetzt über 20 Tonnen Plastik finanziert, die wir herausfischen in Indien. Covestro finanziert einen gesamten Standort in Indien, in Mangalore, wo wir jetzt sehr, sehr viel Styropor und PU-Foam sammeln, die sie dort nun mal produzieren. Und die Allianz-Gruppe finanziert auch einen gesamten Standort in Indien. Und der gesamte Impact, den wir in diesem Standort generieren, wird sozusagen im Namen der Allianz dort betrieben. Das heißt, alle Jobs, die wir dort machen, alle Tonnen, die wir dort sammeln, die verkaufen wir dann natürlich nicht nochmal an Igus, sondern alle Tonnen, die wir in diesem Standort Trivandrum sammeln, machen wir für die Allianz. Und das wird kommuniziert.
Und kommen die Unternehmen auf euch zu oder geht ihr auch mal auf Unternehmen zu und sagt irgendwie, wollt ihr uns da nicht unterstützen? Ich habe auch gesehen, ihr habt ja Godbag, diesen Rucksack, mittlerweile nicht mehr 100% Ozeanplastik.
Ja, das ist auch unterschiedlich. Also wir werden tatsächlich auch von Firmen angesprochen. Wir sind in der Situation, dass wir diese Inbound-Leads bekommen, dass Unternehmen sagen, hey, wir haben euch irgendwo gesehen, wir würden gerne mit euch über eine Kooperation sprechen. Auf der anderen Seite, wir sind immer noch super klein und ziemlich unbekannt, müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir aktiv Unternehmen ansprechen und dazu, die überhaupt darauf aufmerksam machen, dass sie etwas im Bereich River Plastic oder Ocean Plastic tun können mit uns. Godbag kenne ich tatsächlich seit Juni 2019. Das war ungefähr eine Woche, bevor wir überhaupt nach Indonesien gezogen sind. Da habe ich den Benny getroffen, den Gründer von Godbag, der da mit Godbag auch noch sehr, sehr in den Kinderschuhen stand und mit denen sind wir seitdem sehr eng in Kontakt und haben da auch Unterstützung bekommen. Die haben 5 Trashbooms finanziert, die wir in Indien jetzt bauen konnten und die jetzt auch schon etliche zig Tonnen Plastik gestoppt haben.
Jetzt hast du vorher von deinem Schockerlebnis berichtet. Ich glaube, Vietnam war es, oder? Mekong? Jetzt seid ihr zunächst in Indien und Indonesien aktiv. Nach welchen Kriterien habt ihr die Die ersten Flüsse oder Flüsschen, genaues Bild habe ich jetzt natürlich nicht ausgewählt. Wie groß, wie breit sind die?
Unser erster Fluss war definitiv kein Flüsschen, sondern der Citarum in Indonesien, der einst dreckigste Fluss der Welt, der auf jeden Fall internationale Bekanntheit erreicht hat durch diese Verschmutzung, die viral gegangen ist vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren. Und da haben wir eben auch unsere Technologie entwickelt letztendlich und festgestellt, gut, wenn es hier funktioniert, dann funktioniert es wahrscheinlich auch überall sonst in der Welt. Wir haben Indonesien ausgewählt, weil nach unseren Forschungsergebnissen, will ich jetzt mal sagen, klingt ein bisschen zu hochgestochen, aber wir haben unseren Research damals gemacht und haben festgestellt, Indonesien ist nach China der wohl zweitgrößte Verschmutzer für Ozeanplastik der Welt. Und wir hatten ein kleines Netzwerk in Indonesien, was wir quasi anzapfen konnten, einen kleinen Startpunkt, wo wir sagen, okay, wir kennen jemanden, der hat hier eine Shrimp-Farm und der kann uns vielleicht irgendwie helfen mit so ein bisschen Netzwerk, mit ein bisschen Sprache, Kultur kennenlernen. Ich war vorher noch nie in Indonesien und bin halt direkt da hingezogen. Und deshalb sind wir in Indonesien gelandet. Dann kam Corona, wir mussten das Land wieder verlassen und dann habe ich gesucht nach einer Person oder Personen, die einen dreckigen Fluss in der Nähe haben und die unsere Systeme einbauen können. Und dann haben sich viele Leute beworben, viele auch aus Indien. Und dann habe ich 2 Leute in Indien eingestellt, die dann angefangen haben, während Corona eben die Trashmoos bei sich zu bauen und für uns quasi die Arbeit weiterzuführen, die Moritz und ich damals dann in Indonesien aufgeben mussten. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, dass wir in Indien weitergewachsen sind und Indonesien die Arbeit wieder aufnehmen konnten, nachdem das mit Corona einigermaßen unter Kontrolle war.
Der vorigen Frage nach der Flussgröße, da wollte ich natürlich auf einen anderen Punkt noch hinleiten. Es gibt ja schon länger dieses Gleichnis, so nenne ich es mal, dass Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung schon vor einigen Jahren ausgerechnet haben, dass die 10 Flüsse mit der höchsten Plastikfracht, das sind 8 in Asien und 2 in Afrika meines Wissens, an deren Ufern zum Teil ja auch hunderte Millionen Menschen leben, für rund 90% des globalen Plastikeintrags aus Flüssen ins Meer verantwortlich sind. Da muss man jetzt nochmal sagen, wohlgemerkt aus Flüssen. Ne? Es gibt natürlich noch viele andere Quellen, zum Beispiel Hochseeschifffahrt und anderes, Hochseefischfang und anderes. Ist denn dieses System, das ihr da erdacht und erprobt habt, inzwischen skalierbar für die ganz großen Gewässer?
Ja, wie gesagt, wir sind in dieser Top-10-List, die hatten wir damals auch, als wir eben gestartet sind. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, lass uns nach Indonesien gehen. Mittlerweile arbeiten wir in 3 dieser 10 Flüsse. Und das ist in 2 der 10, aber der dritte, der ist jetzt als nächstes auch im Programm. Wir sind im Citarum in Indonesien, wir sind im Ganges in Indien. Und wir wollen als nächstes in den Yamuna, der auch in Indien ist, ein Zufluss zum Ganges. Und genau, dort arbeiten wir auch bisher schon sehr erfolgreich. Wir fokussieren uns viel auf die Zuströme in diese Flüsse, weil klar sind das die verschmutzesten Flüsse der Welt, aber die werden gespeist durch Müll, der aus Zuströmen oder Zuflüssen kommt. Und wir konzentrieren uns auf die kleineren Zuflüsse, weil wir da einfach festgestellt haben, wir können mit relativ wenig Geld und relativ einfacher Technologie ziemlich viel Eintrag in den Hauptfluss verhindern. Und das ist unser Ansatz. Ja, das heißt, die Antwort auf die Frage ist ja, es ist skalierbar. Wir sind bisher in jedem Standort, in dem wir expandieren wollten, erfolgreich expandiert und auch geblieben. Haben bisher nur Standorte auf und keinen wieder zugemacht. Klar gibt es Herausforderungen. Flüsse sind ein sehr komplexes Thema, weil es einfach Regensaison gibt, es gibt Monsun, es gibt vielleicht eine Tide, wo der am Morgen in die eine, am Abend in die andere Richtung fließt, Brackwasser, Schwermetallbelastung, tote Kühe, tote Menschen, das sind alle Sachen, die findet man in Flüssen und das ist nicht ganz einfach, damit umzugehen, aber, und ich glaube, da ist Plastic Fisher besonders stark, den Impact, den wir erzeugen mit dem wenigen Geld, das wir zur Verfügung haben, ist einzigartig. Und extrem effizient. Also wir haben sehr, sehr wenig Kosten auf der Technologieseite. Das meiste Geld geht tatsächlich in Gehälter vor Ort. Und so schaffen wir Jobs vor Ort und Umweltschutz quasi mit dem gleichen Euro und können so für das, was wir dort einsetzen, schon sehr, sehr viel bewegen. Und das muss aber skalieren, weil in der Größenordnung, in der wir uns gerade bewegen, und die ist wohlgemerkt eine der Wir sind eine der erfolgreichsten Firmen weltweit in dem Bereich, ist es aber immer noch zu klein, wenn wir uns die Größenordnung anschauen des Problems, dass einfach Millionen Tonnen sind jedes Jahr.
Idealismus ist ja was ganz Wunderbares, aber nicht selten scheitert sowas ja auch an der Bürokratie. Wie läuft es in der Praxis? Gibt es da komplizierte Genehmigungsverfahren, wenn ihr eure Anlage installiert, oder werdet ihr mit offenen Armen empfangen oder vielleicht sogar staatlicherseits gefördert?
Es ist kompliziert. Es ist einer der langwierigsten Prozesse in unserer Implementierung. Also die Genehmigung zu bekommen, dauert in der Regel länger als die Leute einstellen, das System bauen und eine Sortieranlage aufbauen, sondern erstmal dieses, ja, okay, ihr dürft in diesen Flüssen arbeiten. Das dauert in der Regel, ja, 1 bis 3 Monate, will ich sagen. Deshalb fangen wir auch früh an, wenn wir sagen, okay, wir würden jetzt gerne im Oktober in diesem Standort anfangen zu arbeiten, dann fange ich am besten jetzt schon mal an, mit dem Government dort zu sprechen. Und das mache natürlich auch nicht ich, sondern das ist ja auch Teil von Plastikfischer. Wir arbeiten sehr lokal, das heißt, wir schaffen lokale Arbeitsplätze. Unsere lokalen Projektmanager wissen, mit wem sie sprechen müssen oder finden es raus, sprechen die Sprache, kennen die Kultur, kennen die Herausforderungen und wie man mit den Leuten vielleicht dort umzugehen hat, weil ihr könnt es euch beide vorstellen. Hier ist es ja sogar in Deutschland anders. Ja, wenn du in Köln was von jemandem willst, dann fragst du das anders, als wenn du es vielleicht irgendwie in München von jemandem möchtest. Und so ist es natürlich in Indien und in Indonesien, wo wir jetzt arbeiten, auch. Und wir haben jetzt, glaube ich, langsam rausgefunden, wie wir es machen, und wir sind ja jetzt auch schon in mehreren Standorten und wir haben uns auch schon einen gewissen Namen gemacht, sodass das hoffentlich etwas einfacher wird. Langfristig gesehen wäre es schön, oder mittelfristig, wenn uns die Regierungen auch monetär unterstützen würden, wenn sie uns auch sagen würden, hier, kommt bitte zu uns und arbeitet hier, ihr möchtet die Genehmigung. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, und es gehört dazu, viel Zeit in den Regierungsoffices zu verbringen und die Genehmigung zu bekommen. Es ist deutlich einfacher, wenn man so macht wie wir, weil wir nicht durch den Zoll müssen, sondern wir bauen alles vor Ort und wir können dementsprechend auch schnell implementieren, sobald wir ready to go sind.
Wisst ihr, gut, weil es geht 1 bis 3 Monate, da lacht der Bürohengst in Deutschland, aber das nur nebenbei.
Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es so ist, sondern wir investieren eben auch viel Zeit und wir haben ein starkes Proposal, wo sich eben auch dann die Regierungen mit schmücken, wenn sie uns dann mal erlauben, da zu arbeiten. Aber ja, wir haben ungefähr genauso lange gebraucht, um im Stundener Bach in Köln unseren ersten Prototyp im Februar 2019 zu bauen. Und das war auch erstaunlich schnell in unseren Augen, ja.
Vielleicht könnten wir jetzt noch ein bisschen mehr über eure Mitarbeiter erfahren, also über die Mitarbeiter vor Ort. Wie viele habt ihr? Wie viele sind aktuell beschäftigt? Wie bezahlt ihr sie? Und vor allem, wie baut ihr euer Team eigentlich auf?
Ja, also tagesaktuelle Zahl der Mitarbeitenden in Indien und Indonesien sind 77. Und wo kommen sie her oder wie bewirbt man sich? War, glaube ich, eine Frage. Also die Leute, die ich ursprünglich eingestellt habe, Arish und Rishab, die mittlerweile die Direktoren der indischen Firma sind, die haben sich wie alle anderen auch erstmal beworben auf eine Jobbeschreibung, die wir online gestellt haben, dass wir gesagt haben, wir suchen jemanden, technischer Background, der in Indien oder in Indonesien oder in einem asiatischen Land eine Lösung in Flüsse einbauen kann, um Plastik zu stoppen. Das war so die grobe Beschreibung, und darauf haben sich dann, weiß ich nicht, 100 Leute beworben. Dann habe ich ein paar davon eben interviewt, manche auch zweimal, manche auch dreimal. Und dann habe ich mich dazu entschieden, diese einzustellen. Am Anfang war es so, dass in Indien Export of Service funktioniert ganz einfach. Die schreiben eine Rechnung für das, was sie tun, und du überweist das Geld. Mittlerweile haben wir eine indische Firma, die in Bangalore sitzt, die eben eine Tochtergesellschaft der deutschen Firma ist, worüber wir eben jetzt auch die Leute Vollzeit einstellen können mit Krankenversicherung, mit Sozialversicherung. Und die kriegen alle mehr als der Mindestlohn in der Stadt, in der sie arbeiten. Und das ist in vielen Belangen ein Upgrade, weil es vor allem Leute sind, die vorher Tagelöhner waren. Das heißt, sie haben jeden Tag auf der Straße gestanden und sich gefragt, finde ich heute einen Job oder nicht? Und der schönste Moment in Plastikfischer wahrscheinlich war für mich eine Doku, die ich gesehen habe über einen Standort von uns in Varanasi, wo die Deutsche Welle war. Und die haben da auch Leute von uns, unseren Mitarbeitern, interviewt, und der Lakshman, einer von denen, hat gesagt, ja, ich arbeite jetzt mit meinem Sohn für Plastikfischer seit einem Jahr und unser Leben hat sich geändert. Ich muss mir keine Sorgen mehr ums Geld machen und ich habe einen Mülleimer gekauft, zum ersten Mal in meinem Leben. Dann habe ich erstmal den Richard angerufen, der jetzt Projekt dort leitet, und habe den gefragt, ist das hier gestellt? Hat irgendwie Deutsche Welle oder hast du dem gesagt, ja, erzähl das, oder ist das halt wirklich so? Und er sagte, nee, das stimmt schon. Und das ist eben das Besondere, was ich glaube, was wir mitbringen, ist, dass wir Leuten eine Vollzeitstelle geben, die sonst niemals einen Vollzeitjob wahrscheinlich bekommen hätten.
Vielleicht noch ein anderes Thema, auch weil du ja vorhin angesprochen hast, dass der eine mit seinem Sohn da arbeitet. Uns begegnet natürlich in Indien und Indonesien auch das Thema Kinderarbeit, insbesondere auch bei den Müllsammlern. Ist das ein Thema, was ihr beobachtet? Und wenn ja, wie verhindert ihr oder versucht zumindest zu verhindern, dass Kinder sozusagen in Müllfamilienbetrieben mitarbeiten?
Also wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit und wir lassen uns einen Personalausweis geben. Also ich habe hier gerade eben, als ich dir die tagesaktuellen Zahlen gesagt habe, da habe ich eine Liste mit Mitarbeitenden, wo ich sehe, okay, der eine ist am 14.01.92 geboren, der andere 97, 96 und 90. Also wir lassen uns eine ID geben, die werden ja auch registriert bei uns und kriegen dann ihr Gehalt überwiesen. Das bedeutet, bei uns werden nur volljährige Menschen eingestellt. Es ist aber auch fernab der Realität zu denken, man könnte Kinderarbeit in Indien und Indonesien irgendwie ausschalten, weil die Leute einfach nicht kein Geld verdienen sonst. Also da gehen die Kinder mit 14 auf die Straße und verkaufen Taschentücher und Wasserflaschen und putzen Schuhe und keine Ahnung was oder sammeln PET-Flaschen auf der Müllhalde oder auf den Straßen. So ist die Realität dort. Was natürlich nicht gehen kann, ist, dass Textilhersteller irgendwelche Kinder einstellen in Fabriken und die dort arbeiten lassen zu unmenschlichen Konditionen, klar. Aber wir sagen jetzt nicht irgendwie Kindern, die wir auf der Straße PET-Flaschen sammeln sehen, dürft ihr nicht machen oder so, sondern wir gucken, dass wir volljährige Menschen einstellen und denen einen anständigen Job geben.
Kommen wir vielleicht jetzt doch nochmal zu den Zahlen. Ich gehe jetzt mal live und in Farbe auf eure Webseite. Klick, klick. Da habt ihr sozusagen einen Ticker mitlaufen. Wir sind also jetzt bei 678.000 Kilo River Plastic, die ihr so in den letzten plus minus anderthalb Jahren rausgefischt habt. Interessanter als die Menge ist für eure Kunden oder Partner ja vielleicht, wie funktioniert das System, dass diese Zahlen testiert oder verifiziert?
Also wir haben relativ früh für uns festgestellt, dass wir sicherstellen wollen, dass unser Impact getrackt ist, damit wir auch einfach die Performance von unseren Systemen und von unseren Standorten nachverfolgen können. Wir sind ja quasi während Corona entstanden, wenn wir jetzt sagen, wir haben 2021 Leute eingestellt, die jetzt dann in Indien und Indonesien Standorte aufgebaut haben. Und ich saß in Köln fest. Und für mich war es ja trotzdem sehr wichtig zu verstehen, wie viel wird denn überhaupt gesammelt, damit man das irgendwie am Ende, also es muss messbar sein. Und dann haben wir angefangen mit einer norwegischen Firma, Empower heißen die, die so eine Plattform ursprünglich gebaut haben, um Recyclables zu tracken. Das heißt, wenn du einen Tisch aus recyceltem Holz kaufst, kannst du einen QR-Code scannen und dann sagt er dir, okay, der ist ursprünglich mal in Guatemala, keine Ahnung, angeschwemmt worden, dann wurde der hier verarbeitet, dann ist er dorthin gekommen und jetzt steht er bei dir in der im Wohnzimmer. Und da haben wir gesagt, ich brauche sowas, aber quasi für den Müll, den wir sammeln, damit ich zeigen kann, wie ist diese Material Journey letztendlich vom Trashbin rausholen, Sortieranlage, End of Destination. Und seit April 2021 tracken wir eben jedes Kilogramm Plastik, was wir aus unserem System holen, dann trocknen, sortieren, verarbeiten. Das funktioniert über Picture and Paper Trail, den wir digitalisieren. Das bedeutet, wir holen eine Truckladung Plastik aus dem Trash Room 7 in Bandung. Wir machen ein Bild davon. Wir laden das hoch zu diesem Checkpoint von wegen, wir haben Trash Room 7 heute geleert. Dann bringen wir den Müll zur Sortieranlage. Dort wird der Müll dann gewogen. Dann wird das quasi, die Waage wird dann fotografiert mit dem Gewicht da drauf. Und dann wird das Ganze getrocknet. Dann wird das Ganze sortiert. Dann pressen, dann komprimieren wir das in so Ballen und dann werden diese Ballen nochmal gewogen. Und am Ende werden diese getrockneten, komprimierten Ballen auf einen Stapel gelegt, wo wir dann am Ende einen Truck bestellen. Der Truck lädt diese Ballen ein, Der Truck fährt über eine Wiegebrücke, vorher und nachher logischerweise, damit man die Differenz verstehen kann. Diese Wiege, nachdem dieser Truck gewogen ist, fährt der zur Co-Processing Plant. Das sind in der Regel Zementanlagen, wo das Material als Supplement oder Substitute, wie sagt man, als Ersatzstoff für Kohle verbrannt wird und zur Energiegewinnung genutzt wird. Dort gerät das Material hin und die geben uns ein Zertifikat, dass so und so viele Tonnen in ihrer Zementanlage angekommen sind, die sie, wie besprochen im Vertrag, eben dort verarbeitet werden. Und so können wir eben den gesamten Weg des Materials von Anfang bis Ende nachvollziehen. Und das, was am Ende letztendlich dort getrackt wurde, das sind die Volumen, die wir kommunizieren und das sind die Volumen, die wir dann quasi auch in Form von Impact verkaufen.
Und dann vielleicht einfach zum Abschluss, du hattest ja schon gesagt, ihr habt Unterstützer, ihr freut euch sicherlich auch über mehr Unterstützer. Was bräuchtet ihr konkret oder wo fehlt's? Was ist so das Entscheidende, um zu sagen, jetzt geht's nochmal einen Schritt nach vorne?
Also wir haben uns gegründet, weil wir dieses Problem in Vietnam gesehen haben, ohne wirklich zu verstehen, wie groß ist es überhaupt. Und mittlerweile haben wir ein besseres Verständnis davon und auch die Allgemeinheit hat ein besseres Verständnis von der vom Ausmaß des Problems. Und das, was Plastikfischer macht und wie wir uns entwickelt haben, ist sehr schön und sehr lobenswert. Und ich bin auch stolz auf die Arbeit, die wir machen. Aber wir reden von einem Problem, was sehr, sehr groß ist. Das bedeutet, Plastikfischer muss wachsen, muss skalieren. Und dafür braucht es nun mal Geld. Und das heißt, Unternehmen, Organisationen, Regierungen, Privatpersonen müssen uns unterstützen, wenn wir diesen Kampf gegen Ozeanplastik gewinnen wollen. Ich bin überzeugt, dass Plastikfischer der wahrscheinlich effektivste Ansatz ist, Plastik herauszufischen, das bereits in die Umwelt gelangt ist. Und deshalb kann ich nur Firmen und Privatpersonen und alle anderen, die interessiert sind, dazu aufrufen, sich bei uns zu melden, uns zu unterstützen, damit wir diesen Kampf gegen Ozeanplastik weiter effektiv in erstmal in Indien und Indonesien angehen können und dann hoffentlich auch noch in andere Länder der Welt expandieren, wo auch diese Arbeit eben benötigt wird. Und das möchte ich auch ganz klar sagen. Ich sage nicht, Plastikfischer ist die Lösung des Problems. Wir sind ein Teil dieser Lösung. Es ist ein sehr komplexes Problem. Wir bekämpfen hier ein gutes Stück weit Symptome. Aber, und es muss halt vor allem, es muss Infrastruktur geschaffen werden in diesen Ländern. Abfallwirtschaft muss aufgebaut werden. Und dafür sind auch Regierungen verantwortlich. Die Produzenten müssen haftbar gemacht werden für das Inverkehrbringen der Materialien. Und wie den grünen Punkt, wie ein duales System, muss eigentlich global aufgebaut werden, damit diese Infrastruktur geschaffen werden kann. Aber bis das passiert ist, müssen wir auch das Plastik irgendwie stoppen, das bereits in die Umwelt gelangt ist. Und dafür ist Plastikfischer da. Und ich glaube, da machen wir einen sehr, sehr guten und effektiven Job, wo ich mich sehr freuen würde, wenn wir mehr Unterstützung bekommen.
Also wenn wir über den Aufbau einer Infrastruktur zum Müllsammeln reden, du hast es ja gerade erwähnt, gibt es Aktivitäten in diese Richtung oder passiert da überhaupt nichts?
Das ist etwas, wo ich regelmäßig im Austausch bin mit meinen Projektmanagerinnen und Managern vor Ort, dass ich einfach frage, was macht die Regierung? Habt ihr das Gefühl, es verändert sich etwas? Und es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Also hier hat es bestimmt auch 20, 30 Jahre gedauert, bis hier, wahrscheinlich noch länger, bis von der Erkenntnis, okay, wir müssen was tun, zu hier holt der Mercedes-Truck unseren sortierten Müll ab vor der Haustür. Da ist nun mal ein sehr, sehr langer Weg. Also es passiert definitiv was. Das Thema Plastik ist gerade in Indien und Indonesien auch vermehrt auf der Agenda. Und die möchten etwas tun. Und ich denke, es gibt immer mehr Technologie, die entwickelt wird, um zu helfen, um diese Infrastruktur aufzubauen. Und deshalb bin ich da auch sehr hoffnungsvoll, dass etwas passiert. Es ist aber nicht so, dass du das innerhalb von einem Monat oder einem Jahr wahrscheinlich sehen kannst. Deshalb sind unsere Operations auch langfristig angelegt. Und wir versuchen auch in unseren Projekten, diese Stakeholder an einen Tisch zu bringen und verschiedene Expertisen zusammenzubringen, um zu sagen, okay, wir brauchen jetzt die Regierung, die Regeln macht. Wir brauchen Unternehmen, die weniger Plastik verwenden. Wir brauchen Organisationen, die sich um den Haushaltsabfall kümmern, Plastikfischer, die das Zeug aus den Flüssen holen und vielleicht noch bewusstseinsschaffende Kampagnen machen und so weiter. Also sehr komplex und ich glaube, es passiert was und ja, bin ich guter Dinge.
darf man durchaus auch als Appell an die Unternehmen der Kunststoffindustrie verstehen, sich in dem Bereich stärker zu engagieren. Ja, wir haben wohl versucht, heute die Welt ein bisschen mitzuretten und deshalb vermutlich ein paar Minuten überzogen. Hat die Melanie vielleicht noch ein Schlusswort?
Also erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind ja wahrscheinlich ein ungewöhnlicher Podcast für deine Geschichte. Aber eigentlich das Schlusswort gehört ja dir, Clemens.
Du meinst doch nicht etwa die Zahl des Monats?
Eventuell.
Na gut, zufällig habe ich tatsächlich was ausgegraben. Passt vielleicht auch gar nicht so schlecht zum Thema, denn die Zahl handelt von Müll, der schon mal nicht in Gewässern landen kann. Nämlich eine Zahl der Initiative ERDE oder einfach Erde, das steht für Ernte Kunststoffe Recycling Deutschland. Diese Initiative hat im letzten Jahr ihre Sammelmenge beträchtlich gesteigert. Und jetzt kommen sogar mehrere Zahlen. An 645 festen Sammelstellen und über 3100 mobilen Sammlungen wurden insgesamt, Achtung, 34.889 Tonnen Silo- und Stretchfolien eingesammelt und werkstofflich recycelt. Also sammeln und recyceln. Das ist ein Traum, von dem Plastikfische natürlich noch ein ganzes Stück weg ist. Egal. Von den genannten Agrarfolien sind, abzüglich aller Verunreinigungen, weil das Zeug ist natürlich wahnsinnig dreckig, wenn es eingesammelt wird, 68,7% zurückgegeben worden. Soweit die Zahlen des Bundesumweltministeriums. Also, tolle Sache. Und damit wollen wir für heute auch schließen. Vielen Dank fürs Zuhören und danke auch nochmal an unseren Gesprächspartner Carsten Hirsch. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.